Hallo und herzlich willkommen zu In die Praxis, dem Podcast für Assistenzzahnärzte bzw. frisch gebackene Assistenzzahnärzte auf den ersten Schritten ins Berufsleben. Mein Name ist Jörg Schröder, ich bin Zahnmediziner Berater bei ZSH, begleite viele ihrer Vorgänger bereits nach dem Berufsstart, vielleicht auch unmittelbar davor. Es gibt Berufsstarterveranstaltungen und diese Folge ist der akustische Nachschlag für einen Teil dieser Berufsstartervorlesung. Ich möchte mich heute in der Folge mit den Themen rund um die Auswahl der Stelle bzw. die Stellensuche und den Arbeitsvertrag befassen. Doch gehen wir es der Reihe nach an. Zunächst einmal die Frage, was ist jetzt eigentlich die optimale Vorbereitungsstelle bzw. wo kommen Sie da dran? Wie finden Sie den optimalen Arbeitgeber für Ihre Zwecke? Und natürlich haben Sie ja wahrscheinlich schon eine Idee davon, wie Sie die nächsten 2 Jahre Ihrer Vorbereitungszeit verbringen wollen. Und vielleicht gibt es da auch eine Vorstellung des, wo Sie die verbringen wollen. Das wäre auch genau mein Ansatz. Ich würde also an Ihrer Stelle als erstes mal die Suchmaschinen dieser Welt anwerfen und mich damit auseinandersetzen, welche Praxen im in Frage kommenden Suchgebiet eben bei Google gelistet sind. Nicht jede Zahnarztpraxis darf ja Vorbereitungsassistenten beschäftigen, aber man kann mal davon ausgehen, dass die Praxen, die entsprechend strukturiert sind und Geld in die Hand nehmen, um dort werblich zu erscheinen in nennenswerter Form, die sind es auch, oder herausgenommen diejenigen, die sich gerade eben selbstständig gemacht haben. Das sieht man ja aber auch in der Internetrecherche, denn die müssen erst eine Zeit lang selbstständig tätig sein, um Vorbereitungsassistenten beschäftigen zu dürfen. Aber die, die schon Vorbereitungsassistenten haben oder sogar ein Gesuch auf der Praxis-Website haben oder einfach nur von der Struktur ein großer Laden sind, die sind natürlich geeignet, dass sie sich, wenn sie nicht ohnehin online in den Stellenbörsen dieser Welt um Mitarbeiter werben, auch mal initiativ bewerben können. Und das würde ich dann entsprechend tun. Es schadet in der digitalen Welt heute auch nicht, persönlich in den in Frage kommenden Praxen mal aufzutauchen. Das kann durchaus den Unterschied ausmachen. Und eine ihrer Vorgängerinnen hatte da so kleine Handbewerbungen in Karten- oder Flyer-Format, wo alles Wesentliche schon mal vermerkt war. Sie hatte den Vorteil, dass sie so ein Stück weit einen Eindruck von der Praxis gewinnen konnte. Und manchmal hatte man sogar die Gelegenheit, den Inhaber kurz zu sprechen und ein Bewerbungsgespräch abzustimmen, einen Termin entsprechend abzustimmen. Natürlich kommen Sie nicht umhin, eine entsprechende Bewerbungsmappe zusammenzustellen. Da muss ich mich jetzt hier, glaube ich, nicht in epischer Breite erklären. Da gehört ein Anschreiben rein. Da meine Bitte, fassen Sie sich da kurz und knapp und ersparen Sie dem Leser das große Prosa, bringen Sie auf den Punkt, was Sie wollen, was Sie auszeichnet, was Sie vielleicht von anderen Interessenten abhebt und wie Sie sich eben Ihre Tätigkeit vorstellen und warum Sie sich eben gerade die Praxis ausgesucht haben. Und das war's. Das ganze andere Shishi können Sie weglassen. Der Inhaber hat nur bedingt Zeit und auf Floskeln hat er einfach keine Lust. Es gehört ein anständiger Lebenslauf rein mit einem Lichtbild. Das kann auch häufig gerade bei Praxen, die viele Bewerbungen bekommen, den Unterschied ausmachen. Ist blöd, ich weiß, aber so ist es nun mal in der Praxis. Die Approbationsurkunde gehört rein, die wichtigsten Zeugnisse dürfen nicht fehlen, ja, Tätigkeitsnachweise und für den Fall, dass Sie eine kurze Episode bei der Bundeswehr getätigt haben, dann eben auch diese entsprechenden Nachweise und dann kann es losgehen, ja, dann noch die Frage online oder tatsächlich schriftlich. Natürlich geht heute vieles online, aber es ist auch nicht ehrenrührig, wenn Sie alles in eine entsprechende Bewerbungsmappe quasi oldschool an die Praxis herantragen. Denn Sie müssen wissen, was diese Online-Bewerbungen angeht, da gab es in letzter Zeit tatsächlich auch ein paar Schwierigkeiten, denn der eine oder andere Verschlüsselungstrojaner oder Online-Angriff auf auch Zahnarztpraxen, was das Cyber-Thema angeht, das kam eben gerade über Bewerbungen. Gut, meistens bei der Engstelle der Helferin, die ja ein paares Gold sind gerade eben, wenn dann eine Praxis, die da suchend ist, auf so eine Bewerbungs-PDF geklickt hat, dann gab es manchmal ein böses Erwachen. Deswegen ist es gar nicht veraltet, wenn Sie sagen, ich mache das schriftlich eben in Papierform, sondern kann natürlich auch den richtigen Ton treffen, wenn der ein oder andere Praxisinhaber da ein bisschen sensibel ist. Viel wichtiger als die Bewerbungsunterlagen ist ohnehin das persönliche Gespräch mit dem Inhaber, der Inhaberin. Denn da bringen Sie natürlich ganz klar Ihre Stärken ins Bild. Und nicht selten hat sich da schon nochmal ein Wechsel vollzogen. Ne? Da war eigentlich schon alles klar und weil sie oder er entsprechend gut gepunktet haben. Im persönlichen Gespräch ist das Ganze dann nochmal über den Haufen geworfen worden und sie haben den Zuschlag bekommen. Also, was ist erforderlich? Machen Sie sich vorher fit und diskutieren Sie mit Ihren Freundinnen, mit einem Bekannten, gerne auch mit einem Berater, welche Fragen denn tatsächlich da in der Praxis kommen könnten und bereiten Sie sich entsprechend darauf vor. Ja, das ist ja nur durchaus naheliegend und das Internet ist voll mit Tutorials, aber ganz klar müssen Sie sich natürlich schon mal vorher Gedanken gemacht haben, wie stellen Sie sich denn jetzt die nächsten 2 Jahre vor und wer fragt, der führt. Fragen Sie auch durchaus, welche Erfahrungen denn die Praxis jetzt schon mit der Beschäftigung von Vorbereitungsassistenten gemacht hat, was dann nur genau Ihr Aufgabenbereich ist. Denn Sie werden sicher keine Lust haben, dort irgendwie Fleißarbeiten tagtäglich wegzuarbeiten, sondern haben ja vielleicht eine Vorstellung, in welchem Rahmen Sie Unterstützung erwarten. Sind Sie eher der Typ, der ins kalte Wasser geworfen werden möchte und sagt, ich will alles machen, wie ich mir das vorstelle, ich bin hier nun mal fertige Zahnärztin? Oder ist es Ihnen schon wichtig, dass Sie auf der anderen Seite eben auch Unterstützung haben, wenn es mal nicht weitergeht? Das erzählt man zwar immer, das scheint so selbstverständlich zu sein, aber es ist nicht verkehrt, das vorher mal anzusprechen und zu hinterfragen, wie das denn in der Vergangenheit gelaufen ist. Insbesondere dann, wenn die Praxis noch wenig Erfahrung mit der Beschäftigung von Angestellten oder von Vorbereitungsassistenten im Speziellen hat, dann ist es da gut, mal drüber zu diskutieren. Und wenn die Anstellung aufgrund von überbordenden Patientenzahlen in die Wege geleitet wurde und der Praxisinhaber vielleicht auch ein wenig schlecht organisiert ist, dann kann sich das negativ auswirken und dementsprechend würde ich auch immer abstimmen, dass es regelmäßig ein Turnusgespräch gibt, wo man einfach mal Feedback holt und rauskriegt, na, wie läuft es denn jetzt? Was kann ich besser machen? Wie haben Sie mich erlebt als Inhaber jetzt hier in der Praxis? Denn Sie sollen ja die Vorbereitungszeit tatsächlich dafür nutzen, möglichst viele Infos für Ihre zukünftige berufliche Perspektive aus dem Praxisalltag rauszuziehen. Und da nutzt es nicht, wenn Sie immer vor sich hin wursteln und am Ende des Tages gibt es möglicherweise ein böses Erwachen, weil in der Zwischenzeit immer nur kurze Anmerkungen unter Stress zwischen Tür und Angeln getätigt wurden, aber niemals mal wirklich sich Zeit genommen wurde, um sich mal explizit um Sie und Ihr Wirken in der Praxis auszutauschen. Ja. Also nochmals, worüber sollten Sie sich im Vorfeld Gedanken machen? Klar, welche Behandlungsfälle dürfen Sie übernehmen? Haben Sie eine eigene Helferin? Es sind durchaus schon Anstellungen geplatzt, weil man zwar beabsichtigte, sie anzustellen, aber man hatte sich noch keine Gedanken gemacht, wo die Helferin, die benötigt würde, denn herkommt. Dann hat es in dem aktuellen Arbeitsumfeld eben nicht sofort geklappt und schwuppdiwupp war das Ganze dann wieder rückgängig gemacht worden. Ja, die Höhe des Gehalts, das müssen Sie sich fragen. Natürlich wird es in der Vorbereitungszeit immer ein Fixgehalt geben, aber ich erlebe es in der Praxis jetzt immer häufiger, dass auch eine Umsatzbeteiligung angeboten wird. Allein darüber kann man sich ganz trefflich streiten, wie diese Umsatzbeteiligung ausformuliert ist. Ich würde in die Shownotes zu dieser Folge auch nochmal einen sehr umfassenden Beitrag auf der ZSH-Seite verlinken, dass Sie sich, was das Thema Gehaltsbestandteile und Gestaltung der Umsatzbeteiligung nochmal belesen können. Ja, fragen Sie, gerade wenn es knirsch ist, was das Gehalt angeht, also vielleicht mal vorab, da will ich ja nachher noch einsteigen, aber Sie verhandeln immer ein Bruttoentgelt und das Bruttoentgelt ist der große Betrag, also der Betrag, der auf dem Arbeitsvertrag steht, bevor eben Lohnnebenkosten und Lohnsteuern abgezogen werden und auch die Umsatzbeteiligung wird brutto gerechnet. Es gibt Gehaltsbestandteile, die sind nicht mit Lohnnebenkosten zu besetzen. Und es ist gut möglich, dass der Arbeitgeber die kennt, gerade wenn man mal knirsch ist, was die Gehaltsvorstellung angeht. Also ich werde das ja auch durchaus immer mal gefragt, was ist denn jetzt hier ein brauchbares Einstiegsgehalt in der aktuellen Situation? Vor ein paar Jahren habe ich da noch sagen müssen, naja, das sind irgendwo 50 Euro pro Wochenarbeitsstunde, aber die Zeiten haben sich erfreulicherweise geändert und wir reden hier bei Vorbereitungsassistenten, wenn ich jetzt von einer vollen Stelle ausgehe, zwischen 2,2 und 2,6 ist durchaus denkbar und dann muss man eben nochmal schauen, ob man darauf noch eine Umsatzbeteiligung draufgesetzt bekommt. Wenn die nicht gleich kommt, ist es nicht schlimm. Es ist durchaus denkbar, dass der Arbeitgeber erst einmal warten möchte, wie die Probezeit läuft, um dann eine Entscheidung zu treffen. Der muss auch nicht zwingend gleich im Arbeitsvertrag schreiben, dass sie nach der Probezeit eine entsprechende Umsatzbeteiligung bekommen. Aber ich würde es in jedem Fall im Vorfeld schon mal diskutieren, wie denn so der Karriereweg in der Praxis XY ausschaut, damit Sie dann sich später wieder darauf beziehen können. Ja, Sie müssen sich fragen, wie sieht es mit den Urlaubstagen aus? Es gibt eine Mindestanzahl an Urlaubstagen, aber alles andere ist natürlich immer Verhandlungssache. Zählt die Fortbildung dann im Urlaub? Wie ist es überhaupt mit Fortbildung geregelt, wenn Sie planen, da gewisse Curricula anzustreben? Kann der Arbeitgeber sich an den Kosten beteiligen? Es ist im Übrigen auch rechtens, wenn er, falls die Praxis nach erfolgter Fortbildung oder Curriculum verlassen, dass er sich diese Kosten in Teilen wieder erstatten lässt. Das ist in Ordnung. Feedback-Gespräch hatte ich angesprochen und dann, das werden Sie erst beim Probearbeiten erfahren, ist ein Stück weit Ihre Rolle im Team. Da gibt es durchaus immer mal Schwierigkeiten. Das merkt man unglücklicherweise immer erst so nach den während der Probezeit, wie gut der Chef seine oder die Chefin die Mitarbeiter denn im Griff hat. Denn es kann durchaus vorkommen, dass sie von Helferinnen gar nicht ernst genommen werden. Und da gibt es halt dann Streitereien und das endet nicht selten in einem Wechsel der Stelle, wenn es eben nicht möglich ist, dass der Arbeitgeber das sieht und entsprechend darauf reagiert oder dass es im besten Fall natürlich gar nicht erst vorkommt, dass da irgendwelche Hierarchie Ungleichgewichte herrschen, die sich dann an Ihnen abreagieren. Vielleicht noch so viel, es gibt nicht wirklich den Tarifvertrag oder den Arbeitsvertrag, den jede Zahnarztpraxis für eine Vorbereitungsassistentin nutzt. Na klar haben die Kammern entsprechende Musterarbeitsverträge, die man abrufen kann. Die werden auch häufig genutzt, aber wenn Sie mit einem Anwalt für Arbeitsrecht sprechen, dann warnt der zwingend davor oder dringend davor, diese Musterarbeitsverträge zu nutzen, weil jede Praxissituation ist unterschiedlich. Also werden Sie auch durchaus auch mal auf spezielle Formulierungen stoßen. Meine Einladung steht übrigens, wenn Sie in meine Beratung kommen, da muss ich ja ohnehin bestimmte Einkommensdaten und Gegebenheiten kennen. Bringen Sie ruhig den Arbeitsvertrag mit, gern anonymisiert, dass man mal über möglicherweise in Juristendeutsch formulierte Klauseln sprechen kann. Nicht selten sind die harmlos, aber man muss es wissen, was letztlich da gemeint ist. Und auch hier wieder die Regel, wenn Ihnen etwas unklar ist in dem Kleingedruckten, Sie unterschreiben ja sowieso nie blanko, sondern nehmen die Arbeitsverträge, die Ihnen dann vorgelegt werden, natürlich erstmal mit und lesen das tatsächlich von vorn bis hinten durch. Und wenn Ihnen da Dinge unklar erscheinen, ja, dann fragen Sie nach und lassen Sie sich es erläutern. Und wenn aufgrund der Formulierung und der Schachtelsätze das Thema immer noch unklar ist, dann bitten Sie um ein Berechnungsbeispiel, insbesondere bei der Umsatzbeteiligung, dann soll er eben mal ein Beispiel kalkulieren, was wann bei einem unterstellten Umsatz gezahlt wird. Das sind halt Dinge, da kann man sich dann festmachen. Vertrag kommt von Vertragen, alles, was man vorher klar und eindeutig geregelt hat, darüber muss man sich später nicht streiten. Kein Tarifvertrag, das heißt auch die Arbeitszeit ist variabel. Natürlich schreibt die Kassenzahnärztliche Vereinigung vor, wie viel, also so Bundesland- oder kammerabhängig, wie lange Sie pro Woche arbeiten müssen, damit Sie eine voll angerechnete Stelle als voll angerechnete Stelle gilt. Ich verlinke ebenso eine Übersicht über diese unterschiedlichen Zeiten, die vom Bundesgebiet variieren, aber 35 bis 40 Stunden sind nicht unüblich in Zahnarztpraxen. Der eine oder andere von Ihnen wird noch parallel an der Doktorarbeit schreiben und hat möglicherweise gar nicht den Bedarf, so lange zu arbeiten. Das ist auch möglich, da hat man halt eine halbe Stelle. Ja, vielleicht eine letzte Anmerkung, was diese Klauseln angeht. Die gelangen immer mehr in den Hintergrund, aber man stolpert gelegentlich über sogenannte Niederlassungsklauseln, das sind Sperrklauseln, die so formuliert sind, dass Sie eben, wenn Sie fertig sind mit der Vorbereitungszeit, sich dann bitte nicht gegenüber der Arbeitgeberpraxis in eigener Praxis niederlassen und die Patienten mitnehmen. Diese Klauseln kann es geben. Ich sehe sie in letzter Zeit immer seltener, weil sie, wenn sie wirksam sein sollen, mit speziellen Abfindungen bestückt sein müssen. Und darauf haben die Arbeitgeberzahnärzte tatsächlich selten Lust, sodass das immer weniger zum Tragen kommt. Ja, und dann, weil es doch immer wieder Thema ist, lassen Sie mich nochmal drauf eingehen, was der Unterschied zwischen Brutto- und Nettogehalt ist. Ich meine, woher soll man es auch wissen, wenn man bislang studiert hat und vielleicht nur als Nebenjob ein bisschen Geld eingespielt hat? Wie schon erwähnt, steht im Arbeitsvertrag Ihr Bruttoentgelt, also ein Betrag, sagen wir jetzt mal beispielsweise 2.500 Euro. Und diese 2.500 Euro, das ist unsere Kalkulationsgrundlage für unser Beispiel, was wir jetzt mal bemühen wollen. Von diesen 2.300 Euro oder bezogen auf diese 2.300 Euro, muss man genauer sagen, sind sogenannte Sozialabgaben zu zahlen. Das Leben in Deutschland in einem Sozialstaat, da muss für die Rente vorgesorgt werden, da muss das Thema der Arbeitslosigkeit abgewickelt werden. Wir haben eine Krankenversicherungspflicht, eine Pflegeversicherungspflicht und wir müssen natürlich bestimmte Steuern bezahlen, Lohnsteuern, Kirchensteuer gegebenenfalls. Und das sind alles Positionen, die sich immer auf das Bruttoentgelt beziehen. Ja? Es gibt jedes Jahr angepasst sogenannte sozialversicherungstechnische Werte. Das sind bestimmte Prozentsätze, aus denen sich ergibt, wie viel von Ihrem Bruttoentgelt eben in den Rentenversicherungstopf oder in den Arbeitslosenversicherungstopf eingespeist werden muss. Beispiel Arbeitslosenversicherung, dort haben wir aktuell 2,4%, die man eben von seinem Bruttoentgelt an den Rentenversicherungsträger oder den Arbeitslosenversicherungsträger zahlen muss. Und nun ist es so, dass bei den meisten Sozialabgaben erfolgt eine Aufteilung. Sie müssen diese 2,4% nicht komplett alleine tragen, sondern die Hälfte trägt der Arbeitgeber. Ja, es wird zweigeteilt, das heißt, Ihre 2.500 Euro reduzieren sich um 1,2% in Form der Arbeitslosenversicherung, das ist Ihr Anteil. Und die anderen 1,2% quasi nochmal draufgeschlagen auf die 2.500 Euro, die muss Ihr Arbeitgeber zahlen. Das ist also eine meistens pari laufende Aufteilung. Die großen Blöcke, die wir hier haben, sind das Thema Rentenversicherung im Speziellen. Das ist ja bei Ihnen als in einem Versorgungswerk organisierte Berufsgruppe ein Spezialfall, also das Versorgungswerk der jeweils zuständigen Zahnärztekammer. Auch hier erfolgt eine Aufteilung der Beitragssätze, die oberhalb der 18% liegen, auf den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer. Wir haben die Krankenversicherung, die bei den allermeisten Vorbereitungsassistenten erst einmal die gesetzliche Krankenversicherung sein muss, wo wir auch den Krankenversicherungsbeitrag im Wesentlichen, um der Vereinfachung halber, pari aufgeteilt haben. Und wir haben die Pflegeversicherung, die da unmittelbar dranhängt. Das hängt ein bisschen damit zusammen, ob Sie Kinder haben, wie hoch die angesetzt wird. Und das sind eben Dinge, die hälftig, vereinfacht gesagt, aufgeteilt werden zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Es sind leichte Verschiebungen im einen oder anderen Bereich da, aber das würde jetzt hier an der Stelle zu weit führen. Ich packe Ihnen die sozialversicherungstechnischen Daten aus 2020 mal in die Shownotes, dann können Sie da auch nochmal nachlesen, wie sich das verhält. Ansonsten haben wir als nächsten großen Punkt natürlich die Lohnsteuer. Und die Lohnsteuer ist ein Block, den zahlen nur Sie. Der Arbeitgeber führt es zwar über sein Lohnbüro entsprechend ab, aber auch die reduziert nochmal das Brutto, ohne dass sie dann wiederum den Arbeitgeber belastet. Ja, Lohnsteuer hängt dann davon ab, ob Sie verheiratet sind, ob Sie Kinder haben, in welcher Steuerklasse Sie sich quasi bewegen. Und wenn Sie einer Konfession zugehörig sind und auch Kirchensteuer zahlen, würde die auch nochmal aufs Päckchen oben drauf kommen. So, das also aus unserem Bruttoentgelt, was Sie im Arbeitsvertrag aushandeln, ein deutlich kleineres Nettogehalt herauskommt. Also das ist quasi das Gehalt, was bei Ihnen im Portemonnaie landet. In diesen Ausführungen möchte ich, dass Ihnen auch klar wird, dass die 2.500 Euro brutto, die im Arbeitsvertrag stehen, ich klammer jetzt mal das Thema der Umsatzbeteiligung aus, dass das aber auch nicht alles ist für den Arbeitgeber. Er hat dann auch nochmal in etwa knapp 20% an Lohnnebenkosten, also seinen Anteil für die Rentenversicherung, für die Arbeitslosenversicherung, für die Kranken- und Pflegeversicherung, auch nochmal on top zu zahlen, sodass der Gesamtaufwand für ihn nochmal deutlich höher ist. Das muss Ihnen bewusst sein. Er hat Umlagen zu zahlen für den Fall, dass Sie schwanger werden, dass er sich da entsprechend refinanzieren kann, dass der Krankheitsfall, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall abgesichert ist. Also da kommen wir auf reichlich 20%, die der Arbeitgeber nochmal zusätzlich zu zahlen hat. Und das macht dann den Unterschied zwischen Arbeitgeberbrutto, Brutto, was im Arbeitsvertrag steht, und Netto, also das, was Sie letztlich verkonsumieren können, aus. Wir sind heute alle digital und natürlich kann es im Arbeitsvertrag dann mal um 100 Euro rauf oder runter gehen. Wenn Sie verhandeln, empfehle ich Ihnen natürlich immer, großzügig ranzugehen, denn man kann ja nicht später hoch verhandeln, wenn der Arbeitgeber nach einem geforderten Bruttoentgelt einfach nur Ja sagt, dann ist es schlecht, vielleicht hätte er auch mehr geboten oder wäre mehr mitgegangen. Dementsprechend kalkulieren Sie zunächst einmal, das würde ich auch im Vorfeld vorbereiten, was Ihre Schmerzgrenze ist. Das machen Sie ganz einfach, indem Sie sich so eine Brutto-Netto-App auf dem Smartphone runterladen. Die können Sie auch verwenden, obwohl Sie verkammert sind und ein Versorgungswerk haben. Die Beitragssätze sind gleich, was die deutsche Rentenversicherung angeht. Und spielen mal durch, was passiert denn, wenn ich jetzt eigentlich 2,5, 2,6, 2,7 aushandle, was bleibt denn netto dann tatsächlich übrig? Und hier kann man schon mit einer kleinen privaten Finanzplanung anfangen. Erstellen Sie sich eine Excel-Liste oder irgendeine andere Rechenliste, in der Sie alle Ihre persönlichen Kosten, und zwar unverkrampft, ne? Also nicht so, dass Sie sich zwingend verbiegen müssen und dann doch noch irgendwie ein WG-Zimmer halten müssen oder auf das Geld Ihres Partners angewiesen sind. Nee, rechnen Sie mal für sich, kalkulieren Sie Kosten ein für beispielsweise Fahrtkosten, wenn die Praxis nicht gleich ums Eck ist, und errechnen Sie mal so Ihre finanzielle Schmerzgrenze, die Sie vielleicht mal 1-2 Monate Probezeit aushalten können, wenn es nur unbedingt diese Praxis sein soll. Aber es wird sicherlich Fälle geben, insbesondere in sehr stark nachgefragten Standorten. Da gibt es natürlich wie immer im Leben nette Arbeitgeber und die anderen. Und wenn die wissen, dass ganz, ganz viele Zahnärzte sich bei ihm bewerben, naja, dann kann es gut sein, dass er da auch ein bisschen an der Preisschraube dreht. Und das müssen Sie ja nicht unbedingt mitgehen. Sie schauen für sich, dass das Hand und Fuß hat und dass Sie mit dem ausgehandelten Brutto dann alle Ihre Kosten zahlen können und noch ein erklägliches bisschen übrig haben, um entsprechend sich da jetzt nicht verbiegen zu müssen, denn schließlich haben Sie ja nun ein langes Studium durchstanden und da soll es ja finanziell auch ein bisschen bergan gehen. Und das soll eigentlich jetzt an der Stelle die Zusammenfassung gewesen sein. Sie haben jetzt in der Folge gehört, wie Sie sich gut auf eine Gehaltsverhandlung beziehungsweise auf ein Stellenverhandlung, Bewerbungsgespräch vorbereiten. Sie wissen, was ist der Unterschied zwischen Brutto und Netto, haben wir über ein paar Fallstricke oder ein paar Regelungen im Arbeitsvertrag gehört. Alle anderen Fragen zum Thema, die Einladung steht, richten Sie gern via Mail an jschröder@zsh.de. Und damit möchte ich heute enden und wünsche Ihnen für die kommende Woche alles Gute. Ihr Jörg Schröder.